Ich möchte, dass einer mit mir geht. Einer, der mich begleitet. In dem Lied haben wir das gesungen. Da war von Erlebnissen im Leben die Rede, wo man Hilfe und Ansprache braucht. Ich möchte, dass einer mit mir geht. Ich glaube, das ist einfach notwendig, weil uns das gut tut, weil wir das brauchen, dass wir dieses Gegenüber haben, mit dem man reden kann, mit dem man sich austauschen kann, wo man die Frage stellen kann, naja, wie war das? Wie ist das gewesen? War das in Ordnung? Hätte ich das anders machen können? Wo man den Zuspruch bekommt, ja, du bist geliebt, du bist gewollt. Wir brauchen einen Begleiter in unserem Leben. Und ich denke, deswegen finden wir uns als Christen auch in der Gemeinde zusammen. Wir haben einen Gott, dem wir gemeinsam angehören, dem wir gemeinsam dienen. Und trotzdem brauchen wir auch das Miteinander. Ich möchte, dass einer mit mir geht, der mitträgt, der mit Fragen stellt in meinem Leben. Menschen, mit denen wir gemeinsam christliches Leben gestalten, mit denen wir gemeinsam Gemeinde gestalten. Menschen, mit denen man dann auch gemeinsam nachdenken kann, naja, wie ist das in unserem Gemeindeleben, mit unserem Zusammensein, mit unserem christlichen Zeugnis nach außen hin? Wie ist das? Was kommt darüber? Was kommt bei anderen Menschen an? Wie sieht das in der Gemeinde aus? Es gibt heutzutage so viele Angebote, so viele Möglichkeiten, auch gerade auf religiösem Gebiet, dass es vielleicht auch wichtig ist, diese Frage zu stellen und auch sich selbst immer wieder zu stellen. Was machen wir eigentlich? Wie kommt das nach draußen an? Was würde dieser Welt, was würde jener fehlen, wenn es diese Gemeinde plötzlich von heute auf morgen nicht mehr gäbe? Würde das überhaupt jemandem auffallen? Ich glaube, wir brauchen das, dass wir uns gegenseitig solche Fragen stellen und dass wir einfach gucken, wie ist das? Was kommt dabei rüber in unserem Leben? Und so eine Beurteilung, ja, die kann positiv ausfallen, die kann vielleicht auch negativ ausfallen. In dem Bibeltext, den ich heute Morgen lesen möchte, der für diesen Sonntag angegeben ist, in der Perikope, da geht es auch um diesen Blick auf eine Gemeinde. Da wird eine Gemeinde sehr positiv bewertet und die Tür, ihre Tür, ihre Möglichkeiten werden weit aufgetan. Es geht um die Gemeinde in Philadelphia, eines der 7 Sendschreiben in der Offenbarung. Ich lese zunächst diesen Text, Offenbarung Kapitel 3. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern sie lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die auf Erden wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt, von meinem Gott. Und meinen Namen, den neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Soweit dieser Text, dieser Brief, dieses Sendschreiben an eine christliche Gemeinde zur neutestamentlichen Zeit. An eine von 7 Gemeinden sind diese Zeilen gerichtet. 7 Gemeinden, 7 reale Gemeinden der damaligen Zeit, die alle sehr, sehr unterschiedlich ausfallen, in denen Jesus sich unterschiedlich vorstellt, wo unterschiedliche Dinge gelobt und kritisiert werden. Ich glaube, diese Gemeinden in ihrer Vielfalt in der damaligen Zeit, die spiegeln wahrscheinlich auch vieles von dem wider, was wir in unserer Gemeinde erleben, was wir vielleicht in anderen Gemeinden sehen. Einfach das ganz normale christliche Leben, was in Gemeinden so stattfindet. Im Namen Gottes, schreibt der Johannes, so ist das formuliert. Er hat von Gott den Auftrag zu schreiben, direkte Botschaft Gottes an die Gemeinden, an den Engel der Gemeinde schreibe. Das sind sich die Gelehrten nicht einig, ist das jetzt vielleicht einfach nur der Gemeindeleiter gewesen, an den damals geschrieben wurde, oder ist wirklich ein Engel gemeint? Und ich meine, dieser Brief ist ja wahrscheinlich nicht direkt an die Gemeinden so geschickt worden, sondern in dieser Gesamtheit zusammengestellt, in dieser Schrift der Offenbarung, dass da vielleicht, ja, wie auch immer, Schweizer sprach von einem Doppel-Ich oder von einem himmlischen Doppelgänger. Ich glaube, das ist letztlich vielleicht auch gar nicht so entscheidend, wer da jetzt wirklich angesprochen ist in diesem Fall. Es geht einfach darum, dass die Botschaft bei den Gemeinden ankommt. Dass das, was Gott den Gemeinden zu sagen hat, dann auch gehört wird. Und ich glaube, so wie in diesem Sendschreiben, so ist das in allen 6 anderen sicher auch so, dass auch wir uns irgendwo da wiederfinden an der einen oder anderen Stelle, dass das ganz persönlich und ganz wichtig auch für uns ist. Diese 7 ganz kurzen Briefe an die Gemeinden der damaligen Zeit, wenn man sie so liest, geht es uns vielleicht unterschiedlich damit, ob wir das jetzt angenehm und schön finden, vielleicht sogar schwierig. Wir reden ja gerne von der Gnade, von der Vergebung, die uns durch Christus geschenkt wird. Und das ist ja sicher auch richtig, dass wir das tun. Hier in diesen Sendschreiben wird auch mal genau hingeguckt. Es wird beurteilt. Es wird gesagt, das ist gut und das ist schlecht. Etwas, was wir vielleicht manchmal nicht so gerne hören. Lob und Tadel wird geäußert den Gemeinden gegenüber. Das mag man vielleicht gesetzlich finden, ich weiß es nicht. Es ist wahrscheinlich einfach sinnvoll, dass wir uns das sagen lassen, von höchster Stelle, von Gott, einfach sagen lassen, was Sache ist. Lob und Kritik von Seiten Gottes wird geäußert an den Gemeinden. 2 Gemeinden, hier diese und dann auch noch Smyrna, die kommen ganz gut weg. Die schwache und die arme Gemeinde, diese hier, das ist eher die arme Gemeinde, die eine kleine Kraft hat, so heißt es immer wieder. Sie wird gelobt. Wir werden noch sehen, wofür und was da genau hervorgehoben wird. Aber auch da darf man vielleicht nicht einseitig werden, denn gleich auch am Ende dieses Briefes doch auch wieder die Ermahnung, das, was du hast, das halte fest. Denk nicht, dass es jetzt ein für alle Mal gelaufen ist, dass alles durch ist. Das, was du hast, halte fest, damit niemand dir deine Krone nehmen kann. Also auch da die Ermahnung, nicht nachzulassen, den Glauben weiterhin ernst zu nehmen. Eines ist schön. Philadelphia wird gelobt für ihren Glauben, für ihr Gemeindeleben offensichtlich. Von einer offenen Tür ist die Rede, also irgendwie die Ampel steht auf grün. Es kann vorwärts gehen. Und das im Angesicht von Widersachern. Auch das ist ganz offen benannt in diesem Schreiben. Von der Synagoge des Satans ist die Rede. Auch das ist gar nicht so ganz klar, was da eigentlich gemeint ist. Die Gemeinde stand sicherlich in einer Zeit, wo die Diskrepanz zwischen Juden und Christen größer geworden ist, dass man da einfach Widerstand von dieser Seite noch vermehrt erfahren hat. Aber ob man in diese Richtung denken muss, da will ich mich jetzt gar nicht so unbedingt festlegen. Deutlich ist einfach, dass es Widerstand gab für die Gemeinde und dass angesichts dieses Widerstandes die Christen dennoch gelobt werden. Sogar die Widersacher erkennen, den Segen, der auf dieser Gemeinde ruht, dass diese Gemeinde von Gott geliebt ist. So wird uns das hier gesagt. Positiver kann eine Beurteilung doch fast gar nicht mehr ausfallen. Wenn die Welt ringsherum sieht, die Menschen, auch die Christen, kritisch begutachten, dass eine Gemeinde, dass Christen geliebt sind von Gott, wenn das keine positive Beurteilung ist. Der Gemeinde ist eine Tür aufgetan, so schreibt Johannes das hier. Eine Tür, die niemand schließen kann, von jemandem, der wirklich diese Schlüsselgewalt hat. Da haben wir alttestamentlich vielleicht die eine oder andere Parallele. Ich will die Schlüssel des Hauses Davids auf seine Schultern legen, dass er auftue und niemand zuschließe, dass er zuschließe und niemand auftue. So heißt es beim Propheten Jesaja. Und da sind manchmal ganz praktische, alltägliche Dinge gemeint, die den Hofdienst meinten. Aber hier geht es um viel, viel mehr. Hier ist von Jesus die Rede, der die Schlüsselgewalt hat und der wirklich Türen bis hin in die Ewigkeit aufschließen kann für die Menschen, die ihm folgen. Der Heilige, der Wahrhaftige, so ist er beschrieben. Er hat diese Schlüsselgewalt. Und eben nicht zu einem königlichen, weltlichen Hof, sondern dann zu diesem himmlischen Jerusalem. Er kann die Tür öffnen in die Ewigkeit. Und da geht es ja dann im Kapitel 4 weiter, wo uns Johannes damit hineinnimmt. Und siehe, eine Tür wurde aufgetan im Himmel. Da lässt er uns so einen kleinen Blick in diese Welt dann tun. Ich glaube, das ist so diese adventliche Sehnsucht, die hier in diesem Brief zutage tritt. Wir singen das ja in vielen Liedern im Advent. O Heiland, reiß die Himmel auf, ist vielleicht ein Beispiel. Diese Sehnsucht, dass Gott kommt, dass Gott in unsere Gegenwart tritt, dass wir einen Blick vielleicht in diese Ewigkeit, in diese Gegenwart Gottes tun dürfen, dass wir so ein bisschen was von dem wahrnehmen und verstehen können, dass er uns diesen Blick eröffnet. Von dieser Gemeinde ist gesagt, dass Gott diese offene Tür ihnen gegeben hat. Und vielleicht kann man dann konsequenterweise fragen, naja, woran liegt's denn jetzt eigentlich? Was ist der Schlüssel zum Erfolg, sage ich mal, in Anführungszeichen? Wieso sind die denn dahin gekommen? Wieso konnte Gott sie segnen? Was ist der Schlüssel zum Erfolg? Es ist hier in einem kurzen Vers im Prinzip beschrieben, erklärt, denn du hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Eigentlich eine ganz einfache, eine ganz einsichtige Strategie, die uns hier gesagt wird. An dem Wort Gottes, an dem, was Gott uns sagt, festhalten. Es ist ja eigentlich gar nichts Erstaunliches. Das ist vielleicht das, was wir vielleicht auch so sagen würden, wenn wir gefragt würden danach, wie Gott uns segnen kann. Einfach an dem festhalten. Das hat die Kirche ja eigentlich immer geprägt durch alle Jahrhunderte hindurch. Du hast mein Wort bewahrt. Christen halten am Wort Gottes fest. Wir drücken das heute vielleicht manchmal aus. In unserem Bund gab es vor einigen Jahren sind es mittlerweile auch schon wieder, diese Diskussion um unser Profil, um unser Leitbild. Man entdeckt das in vielen Gemeinden und Kirchen, wo einfach in diese Richtung nachgedacht wird. Im Endeffekt, unterm Strich, wenn man guckt, was dabei rauskommt, was sinnvoll ist, was wir brauchen, dass wir einfach das, was uns von Gott gegeben ist, sein Wort, seine Offenbarung, dass wir daran festhalten. Das muss eigentlich unser Profil sein, nicht mehr und nicht weniger. Ein anderes Leitbild als das, was Gott uns in seinem Wort sagt, brauchen wir im Endeffekt nicht. Und wenn sich unsere Leitbilder von dem, was uns das Wort Gottes sagt, unterscheidet, dann würde ich persönlich das Leitbild in Frage stellen. Denn du hast mein Wort bewahrt, du hast meinen Namen nicht verleugnet. An Jesus festhalten, an dem, was Jesus gesagt hat, unter allen Umständen festhalten. Das in Liebe in die Welt tragen, aber dazu auch stehen, wenn die Maßstäbe der Welt oder die Logik der Welt vielleicht etwas anderes sagt. Manchmal kann es sein, dass sich diese beiden Logiken widersprechen. Aber wir wollen an diesem Wort, das Gott uns gegeben hat, festhalten. Der Gemeinde in Philadelphia ist gesagt, denn du hast eine kleine Kraft. Das klang eben in dem Zeugnis auch so an. Ich glaube, so fühlen wir uns manchmal. Und hier kriegt die Gemeinde das von allerhöchster Stelle bestätigt. Ja, es ist so. Du hast eine kleine Kraft. In all den Umständen, vielleicht in den Anfechtungen, in den Anfeindungen, die man erlebt, aber vielleicht auch auf ganz anderer Ebene. Ich weiß nicht, wie wir uns empfinden, persönlich und als Gemeinde. Sehen wir uns als Gemeinde, die eine kleine Kraft hat? Trauen wir uns viel zu? Was meint Gott damit eigentlich, wenn er von dieser kleinen Kraft redet, von der Schwachheit? Waren sie einfach zahlenmäßig klein und eine verschwindende Minderheit in ihrer Stadt? Waren sie schwach? Waren sie unbegabt? Hatten sie finanziell nichts zu bieten? Im Endeffekt wird das gar nicht so genau geklärt. Gott hält einfach fest, du hast eine kleine Kraft. Und das ist die Chance, dass Gott sich in dieser Gemeinde wirklich groß machen kann, dass er sich als der große Herr erweisen kann. Dass wir Gottes Herrlichkeit sehen, einfach weil er die Schwachheit ausfüllen kann. Vielleicht sehen wir uns auch als schwach, weil wir nicht genug Geld haben für das, was wir uns alles wünschen, was wir gerne tun würden als Gemeinde. Vielleicht kränkeln wir an der einen oder anderen Stelle. Vielleicht wünschen wir uns, dass sich viel mehr Leute bekehren und zum Glauben kommen. Vielleicht wünschen wir uns viel mehr Leben oder manches ganz anders. Das mag auch sehr unterschiedlich sein in unseren Vorstellungen. Aber Jesus sagt hier der Gemeinde, du bist schwach, und eigentlich ist es ein Lob, was er ihr ausstellt. Denn du hast in deiner Schwachheit an mir, an dem richtigen Bekenntnis, an dem Wort Gottes festgehalten. Das ist eigentlich das Erfolgsrezept, was Jesus dieser Gemeinde ins Stammbuch schreibt. Wenn man davon Erfolg überhaupt reden kann oder von einem Rezept, was man befolgen könnte. Aber das ist das Entscheidende. Hören wir auf sein Wort, auf das, was er uns zu sagen hat. Das ist eigentlich das Allerentscheidendste, so die Grundlage unseres Glaubens, das, was wir festhalten, über was wir nachdenken, was wir weitergeben sollten. Das ist der Grund, aus dem heraus wir leben. Und wenn uns dieser Grund entzogen wird, ich weiß nicht, was dann im Endeffekt von Gemeinde übrig bleibt. Wenn uns dieser theologische Grund der Offenbarung Gottes entzogen wird. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Auch da ist wieder von dem Reden die Rede. Gott möchte zu uns reden. Dann können wir überwinden und unseren Glauben wirklich lebendig leben. Durch diesen Geist, der zu uns redet, tragen wir die neue Welt, diesen Blick, der durch die offene Tür gewährt wird, tragen wir die neue Welt oder die Hoffnung auf diese neue Welt schon in uns, ein Stück weit zumindest. Die Zukunft, auf die wir warten, an die wir vielleicht in der Adventszeit noch mehr denken als zu anderen Zeiten des Jahres, diese Zukunft hat in Jesus schon begonnen. So einen kleinen Blick darauf dürfen wir tun. Und die Verheißung hier in diesem Sendschreiben ist, siehe, ich komme bald. Das schreibt Jesus seiner Gemeinde ins Stammbuch. Siehe, ich komme bald. Dieser Blick, den wir tun dürfen, der wird dann irgendwann zu einer richtig greifbaren Realität werden. Wenn man die Sendschreiben so liest, ich muss gestehen, ich muss mich dann manchmal fragen, ich finde das sehr interessant und ich fühle mich an der einen oder anderen Stelle berührt und getroffen, weil ich sage, ja, das passt auf mich, anderes vielleicht weniger. Ich frage mich dann manchmal, ja, was wäre, wenn so von dieser obersten Autorität, von Gott her, so ein Brief direkt zu uns geschrieben würde? Was würde denn da drinstehen? Ich will da jetzt gar nicht spekulieren, ich weiß es nicht. Das ist vielleicht auch ein abwegiger Gedanke. Wir können da wahrscheinlich gar keine so wirklich realistische Einschätzung machen. Sieht Gott uns als schwach, als stark? Teilt er da unsere Ansichten und Einsichten, die wir da haben? Was würde Gott uns ins Stammbuch schreiben, wenn so ein paar Verse an uns gerichtet wären? Was hätte er festzustellen? Was hätte er zu kritisieren? Was hätte er vielleicht auch zu loben? Und je nachdem, wo man hinguckt, gibt es vielleicht auch das ein oder andere zu sagen, zu loben und zu tadeln. Was würde Gott uns sagen? Aber ich glaube, im Endeffekt sind wir wieder an dem Punkt, dass einfach in diesen Botschaften auch dieser 7-Sendschreiben, nicht nur dieses 1-Sendschreiben, schon unheimlich viel zusammengefasst ist, was für uns gilt. Die Kirchenväter und eigentlich bis heute hin wird das ja so gesehen und immer wieder gesagt, die Bibel, das Wort Gottes, das ist der Liebesbrief, den Gott an uns, an seine Gemeinde geschrieben hat. Im Endeffekt haben wir ja diesen Brief, den wir jederzeit aufschlagen können, wo wir nachlesen können, wo eben uns gesagt ist, was Gott denkt über die Gemeinde. Vielleicht ist es ein bisschen anstrengender, weil man noch mehr drüber nachdenken muss, was hat das jetzt mit uns zu tun, weil man nicht von vornherein bei allem vielleicht gleich davon ausgehen kann, dass es auf uns zutrifft oder passt. Aber Gottes Gedanken sind uns gesagt. Dieser Brief, der durch die Bibel uns gegeben ist, redet in unser Leben und in unser Gemeindeleben hinein. Und ich denke, wir sind da genauso aufgefordert, wie die Gemeinden damals, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Lesen wir diesen Brief einfach immer wieder, laut oder leise, für uns alleine oder in der Gemeinschaft, in der Gemeinde, wie auch immer. Wir wollen hören auf das, was Gottes Geist uns durch sein Wort zu sagen hat. Das ist wichtig. Dann können wir uns erkennen, vielleicht in unserer Schwachheit, in unserer Unvollkommenheit. Aber dann können wir uns auch diesen Trost zusprechen lassen, den hier die Gemeinde in Philadelphia bekommen hat, dass sie zwar eine kleine Kraft hatten, aber dass ihnen das zugesagt wurde, dass Gott bei ihnen ist in ihrer Schwachheit, dass er sie segnen will, dass er ihnen diesen Blick aufgetan hat in die Ewigkeit und ihnen damit eine wirkliche Perspektive auch gegeben hat. Wir wollen unsere Ohren aufsperren und hören, was der Geist Gottes uns zu sagen hat. Amen.